Treue bis in Tod und Grab, ja, darum geht es auch in dem heutigen Thema, das im Johannesevangelium Kapitel 12 aufgezeichnet ist. Ich lese dort die Verse 20 bis 26. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagten es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Soweit Gottes Wort. Drei Teile sind in diesem Textabschnitt aufgezeigt. Zum einen, dass Gott in Jesus Christus für alle Menschen gekommen ist. Zum anderen, dass es kein anderes Erlösungswerk geben konnte, außer durch das Opfer als Lamm in Jesus Christus. Sein Blut musste vergossen werden für alle Menschen, für alle Sünden, für alle Begrenzungen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zum ewigen Heil. Und das Dritte, dass auch die Jünger, die Jesus nun folgen wollen, eine Hingabe, ja ein Sterben ihres Lebens brauchen, damit sie zum wirklichen Leben für Gott gelangen. In dem ersten Punkt lasen wir, dass einige Griechen mit denen heraufzogen nach Jerusalem, die zum Passafest anbeten wollten. Es gab ja ein Gebot im Alten Testament, 5. Mose 16,16 unter anderem, dass Gott gegeben hat, dass alles, was männlich ist in Israel, dreimal im Jahr hinaufziehen müsse nach Jerusalem, um Gott die Ehre zu geben. Das ist einmal beim Passafest, zum Pfingstfest und zum Laubhüttenfest. Diese Feste spiegeln wider, dass Gott eine Befreiung gegeben hat seinem Volk und diese Befreiung zur Freude des Dienstes vor ihm dienen soll. Befreiung hat ja nicht nur den Grund, dass Fesseln abgelegt werden dürfen, sondern dass daraus eine neue Lebensmöglichkeit entsteht, in diesem Falle für Gott, ein Dienst zu verrichten in dieser Zeit. Dreimal im Jahr sollten sie hinaufziehen, ob sie nun unmittelbar in der Nähe von Jerusalem lebten oder im Süden des Landes oder im Norden oder außerhalb des Landes. Es war eine geistliche Pflicht, nach Jerusalem zu kommen, dort nicht nur anzubeten, sondern auch Gaben mitzubringen, auch äußere Danksagung zu geben. Bei dieser Pilgerschaft nach Jerusalem waren also auch einige Griechen dabei. Es wird nicht gesagt, dass diese Griechen Juden waren, aber dass sie erkannten, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Dass es keinen anderen wahren Gott und Schöpfer gibt, außer dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sie hörten allerdings auch von Jesus, dem Propheten oder Messias, wie auch immer er eingeordnet werden mochte, ihn musste man kennenlernen. Es hat sich hier zugleich auch die Verheißung bestätigt, dass Gott nicht nur der Gott der Juden ist. So wie es Paulus auch im Römerbrief aufzeigt, er ist auch der Heidengott. Darum ruft er die Heiden zu sich. Allerdings, diese Griechen redeten die Jünger an, Philippus und dieser Andreas, und sagten, wir möchten Jesus sehen. Jesus stand sicher nicht sehr weit ferne. Denn diese beiden gingen ja zu dem Herrn und sagten ihm das an. Da sind Griechen, die möchten dich sehen. Aber auch hierin ist eine prophetische Schau zu sehen, die uns in dieser Passionszeit auch wieder groß werden soll, wenn wir an das Leiden, Sterben Jesu denken, für wen es zuerst geschah. Im Römerbrief heißt es gleich am Anfang, dass Paulus ja eine Verpflichtung im Herzen durch den Herrn bekommen hat, das Evangelium zu sagen, vornehmlich den Juden. Da können wir eine große Pause machen. Und auch den Heiden. Das wird ja in unseren Tagen sehr vergessen. Die Heiden haben Jesus für sich gepachtet und irgendwann vielleicht auch nochmal die Juden. Aber zuerst den Juden, zuerst. Und auch den Heiden, also auch den Griechen. Und so wurde es ja auch dem Volk Israel gesagt, nachdem Wunder geschahen nach der Auferstehung Jesu durch die Hand der Apostel. Und dann wurde ihnen erklärt, als dieser Lahme gesund geworden war an der Tür der Schönen, durch wen das geschehen ist, nämlich durch Jesus Christus, der euch zuerst verkündet werden musste. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern, als er zu Abraham sprach, durch dein Geschlecht sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus auferweckt. Also auch dieses zuerst, das sollte dabei deutlich werden. Die Griechen kamen zu den Jüngern, zu den Juden und legten ihre Bitte vor, wir möchten Jesus sehen. Der Herr Jesus sagte nicht, lass sie kommen, sondern antwortete mit diesem Satz, die Zeit ist jetzt erfüllt. Die Zeit ist jetzt da, dass des Menschen Sohn in den Tod gegeben werden muss. Die Zeit ist gekommen, dass des Menschen Sohn durch das Leiden und Sterben verherrlicht wird zum Leben durch den himmlischen Vater. Das war die Antwort. Die Zeit ist erfüllt. Daraus können wir sehen, dass Gott immer feste Zeiten hat. Alles hat seine Zeit. Auch für dich und für mich. Wir sind im Allgemeinen ganz ungeduldige Menschen, die keine Zeit haben. Alles muss sofort erledigt werden. Alles muss aufgrund des Gebetes sofort geschehen. Ansonsten haben wir den Eindruck, Gott hört uns nicht mehr. Alles muss schnell geregelt werden, notfalls auch menschlich. Wenn Gott ihn auf sich warten lässt, dann machen wir das eben selber. Aber Gott hat seine festen Zeiten. Er kommt nie zu spät. Alles hat seine Zeit. Jetzt ist die Zeit erfüllt, sagt der Herr Jesus. Jetzt wird nicht mehr geredet. Jetzt wird nicht mehr Besuche abgestattet, sondern jetzt ist die Zeit der Erlösung für alle gekommen. Ich darf uns da einige kurze Verse lesen aus dem Prediger Salomo, Kapitel 3, wo es ja deutlich gesagt ist, in Vers 1 zum Beispiel, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine ganz bestimmte Stunde. Lieben zum Beispiel hat seine Zeit, hassen auch, Streit hat seine Zeit und auch Friede hat seine Zeit. Jetzt ist die Zeit, dass des Menschen Sohn verherrlicht wird, indem er sein Leben gibt für alle. Alles hat seine Zeit. Oder in Vers 11, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Und weil der Mensch oft die Zeiten nicht abwarten kann, weil er sie nicht ergründen kann, lebt er im Vorgriff, liebe Geschwister und Freunde. Hier dürfen wir auch unser Leben überprüfen, inwieweit wir fortschrittlich sind. Christen sind ja nie Avantgardisten in Wahrheit. Sie sind nie fortschrittlich im menschlichen Sinne, sondern sie können warten. Christen haben das Prädikat des Wartens in ihrem Leben. Sie können auf ihren Herrn warten. Was er tut, das soll geschehen. Die Zeit ist erfüllt. Auch zu dem Volk Israel wurde ja gesagt, im Blick auf die Verheißungen, der Messias würde kommen, die sie nicht vor ihren Augen erfüllt sahen, in Habakuk 2, Vers 3, die Verheißung wird noch erfüllt werden zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit. Ich bin so dankbar, dass wir Menschen nicht Gott bestimmen können, was wir so gerne wollen. Herr, gib das, Herr, gib jenes. Gib hier Erweckung, da das. Und wir haben so einen ganzen Katalog von Wünschen, was Gott sofort tun soll. Er tut, er handelt zum Besten der Menschen, aber zu seiner Zeit. Krankheit hat seine Zeit, Gesundheit hat seine Zeit, Freude und Leid hat seine Zeit. Und zu allem sollen wir Danke sagen. Die Verheißungen werden noch erfüllt, aber zu seiner Zeit. Hier sollte zugleich gesagt werden, den Jüngern, die ja diese, ich will mal sagen, die Wortfragmente durch den Herrn hörten und oft gar nicht richtig einordnen konnten. Herr, das sind Griechen, die wollen jetzt mit dir sprechen. Die Zeit ist erfüllt, dass des Menschen Sohn verherrlicht wird. Kein Kommentar. Was ist das nun wieder? Ihr Jünger, und wir wissen ja auch, wir haben ja diese Vorbilder auch im Negativen, die uns zeigen sollen, wie wir oft handeln, dass die Jünger vorschnell gehandelt haben. Nicht weit dahinter hat Petrus dem Malchus das Ohr abgehauen. Es hat alles seine Zeit. Psalm 37, Vers 7, das sollten Sie ja wieder neu lernen. Abhängig bleiben von dem Menschensohn, von dem Gottessohn, von Jesus Christus. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Ja, manchmal braucht man so ein Wartehäuschen, damit man sich dort unterstellen kann, weil ja viele Stürme und Ereignisse der Zeit über einen hinwegblasen und einen angehen. Wir brauchen ein geistliches Wartehäuschen. Denn Gott reagiert nicht auf Knopfdruck. Sei stille, schwatz nicht dazwischen, warte darauf, was Gott sagt, und dann handle. Ja, wir schwatzen auch oft dazwischen. Jesus will sagen, nein, sei still und höre auf mich, zu der Zeit, wenn ich mit dir rede. Zu der Zeit damals hat er mit den Griechen nicht geredet. Aber wenn es dran ist, dann müsst ihr da sein, dann müsst ihr die Ohren aufmachen und das Herz und hören. Sei stille und warte auf ihn und entrüste dich nicht über die schlechten Situationen um dich herum. Entrüste dich nicht. Entrüste dich nicht über dem, dem sein Mutwille gut voranschreitet, der augenscheinlich Gott lästern kann und dem es dabei auch noch gut geht. Oder denken wir an das Wort im Psalm 104, Vers 27, wo es ja heißt, es warten auf dich alle, dass du ihnen Speise gibst. Aber dann kommt das kleine Wörtlein. Zur richtigen Zeit. Wir essen ja alle, aber oft nicht zur richtigen Zeit. Meine Frau sagt manchmal, abends sollen wir nicht so viel essen, nicht? Das tut nicht gut. Abends, dann kann man nicht gut schlafen, träumt man schlecht und man nimmt sogar zu, wenn man abends zu viel isst. Morgens am meisten. Ja, Gott will speisen. Zur richtigen Zeit. Zur richtigen Zeit, ja? Auf ihn warten, dass er Speise gibt zur richtigen Zeit. Auch in den Klageliedern Jeremias lesen wir im dritten Kapitel ab Vers 25, der Herr ist freundlich demjenigen, der auf ihn wartet. Er ist freundlich demjenigen, der auf ihn wartet. Wenn wir rumzappeln, kann der Herr uns nicht freundlich sein. Entschuldigt dieses Wort, aber es ist vielleicht verständlicher. Er ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Denn es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Hoffen heißt, sie wird eintreffen, aber zu seiner Zeit. Warten auf den Herrn. Nachdem die Griechen nun nicht zu dem Gespräch gekommen sind, erklärte der Herr Jesus, was nun geschehen müsse, damit ihr Herzensverlangen gestillt wird, nämlich Errettung zu empfangen. Es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und es sterbe, sonst bleibt es allein. Wo es aber erstirbt, bringt es sehr viele Früchte. Dieses Wort münzt der Herr Jesus zunächst auf sich. Wenn ich mein Leben, so wollte er sagen, nicht in den Tod gebe für euch, könnt ihr kein Leben empfangen. Auch dieser Blick soll uns geschärft werden in der Passionszeit, dass es nötig war, für uns dieses Opfer zu bringen, für mich. Es war nötig für dich, damit du Leben empfangen kannst. Nicht jeder will ja leben. Nicht jeder nimmt das Leben an, was ihm angeboten wird. Aber du darfst es. Jesus sagt, ich muss für dich sterben, damit du leben kannst. Erst dann, wenn das Weizenkorn zerfällt, wenn es in der Erde aufgelöst wird und neue Keimlinge herauskommen, entsteht das Leben. Solange das Weizenkorn fest bleibt, solange es geschlossen bleibt, kann kein neues Leben entstehen. Darum war die Antwort für die Griechen und auch für die Jünger, ich werde nach Jerusalem gehen. Freut euch mit Jerusalem. Denn dort geschieht das Entscheidende für euer Leben. Das Entscheidende für eure Ewigkeit. Das Entscheidende, worüber ihr ja betet, wenn ihr nach Jerusalem pilgert. Gott sei mir gnädig. Das Entscheidende geschieht dort, dass ihr nicht verloren werdet, sondern ewiges Leben haben könnt. Und liebe Geschwister und Freunde, das ist ja nicht nur Vergangenheit. Ich höre manchmal im Gespräch von diesem und jenem, ach, das ist ja schon 2000 Jahre her. Damals war das ja wichtig, so zu reden und zu sagen. Aber heute? Wenn Herr Jesus unter uns sichtbar stände, würde er dasselbe heute für dich und für mich sagen. Es gilt uns jetzt. Denn das Gleichnis mit dem ersterbenden Weizenkorn ist auch uns gesagt, damit wir dann zum echten Leben durchdringen. Der Jesus wollte gleichsam sagen, so wie ich mein Leben hingebe in den Tod, damit ihr Leben habt in Ewigkeit, müsst ihr euer Leben zum Ersterben bringen, damit ihr mir recht dienen könnt. Denn wer sein Leben behalten will als Weizenkorn, der wird es verlieren. Aber wer erstirbt, der wird leben. Der wird das tun können, was ich ihm sage, was zu seinem Besten dient. Gott dienen, das wissen wir ja, gehört zum Leben eines jeden Kindes Gottes. Gott dienen, das ist das Neue, das, was wir vorher nicht kannten, was aber jetzt unser Leben prägt. Wir wollen dem Erlöser leben. So steht es ja auch im Hebräerbrief, die Begründung, warum Jesus uns erlöst hat. Hebräer 9, Vers 14. Das Blut Jesu Christi hat uns gereinigt vom bösen Gewissen, von den toten Werken. Warum? Zu dienen dem lebendigen Gott. Das ist die Begründung. Zu dienen dem lebendigen Gott. Darum. Nicht damit es uns einfach nur besser und gut geht. In der Passionszeit sollen wir neu erkennen, wir sind berufen, Gott zu dienen. Mit dem ganzen Leben, ganze Mensch. Darum sind wir erlöst. Oder wie es bereits schon durch den Heiligen Geist Zacharias, der Vater Johannes des Täufers, gebetet hat. Und in seinem Lobgesang ausgesprochen hat, in Lukas 1, Vers 74, 75, wir danken dir, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde nun dir, ihm, Gott dienen, ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm wohlgefällig ist. Erlöst zu einem ununterbrochenen Leben des Dienstes in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor Gott. Das ist allen gegeben, allen geschenkt, die die Erlösung in Jesus Christus angenommen haben. Die jetzt auch die Passionszeit im Herzen ganz bewusst erleben wollen. Und Ja sagen zu dem Neuen. Danke, Herr Jesus, dass du dich als Weizenkorn in die Erde gegeben hast, auferstanden bist von den Toten, damit ich dir dienen kann, was ich ja eigentlich schon immer wollte, Tag und Nacht, mit meinem ganzen Leben, in allem, was ich tue, Gottesdienst. Der Apostel Paulus führte das ja dann auch im Römerbrief deutlich aus und wollte der Gemeinde nahebringen, durch das Opfer Jesu seid ihr befähigt worden, euren innewohnenden Feinden nicht mehr dienen zu müssen. Das heißt der Sünde, die in dem Körper brennt und die der Teufel gerne nutzt, um uns gegen Gott aufzubringen. Ihr braucht jetzt der Sünde nicht mehr dienstbar zu sein, sondern ihr seid frei für Gott, dient ihm. in dieser Messias-Prüfung, die sich der Herr Jesus unterstellen musste, indem er 40 Tage, 40 Nächte in der Wüste zubrachte und der Teufel ihn versuchte, machte er deutlich, was das Ende dieser Versuchung beziehungsweise der Opferung seines Lebens und Auferstehung von den Toten sein soll. Indem er dem Satan ins Gesicht sagte, dich soll niemand anbeten und dir niemand dienen, sondern du sollst Gott, deinem Herrn, allein dienen. Das Wort allein steht dabei, nicht noch jemand daneben. Gott, deinem Herrn, allein, ihm sollst du dienen. Das ist das Ziel. Darum sagt der Herr Jesus auch, wer mir dienen will, ganz freiwillig, der folge mir nach. Der gebe auch sein Leben in den Tod, damit er auferstehen kann zu neuem Leben. Durch Sterben werden wir echt leben. Die Passionszeit gibt uns das so ganz deutlich wieder vors Herz und vor die inneren Augen, wozu wir berufen sind. Auch nach diesem Psalmwort 100, wo es heißt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Wer mir dienen will, der folge mir nach, sagt der Herr Jesus. Und zwar nicht irgendwo, irgendwann, irgendwie, sondern dahin, wo ich bin. Nicht irgendwie nach eigener Regie an irgendeinem Platz, den man sich selbst sucht, sondern wo ich bin, sagte Herr Jesus, da soll mein Diener auch sein. Also den Ort bestimmt er, den Weg bestimmt er und die Art bestimmt er durch das neue Leben. Wir können also nicht sagen, Herr, ich habe mir einen Platz ausgesucht, an dem ich dir dienen will. Vielleicht besuchst du mich mal, dass ich dir dort auch echt meinen Dienst zeigen kann. Nein, wer mir dienen will, der folge mir nach und sei dort, wo ich bin. Wo hält sich denn der Herr Jesus auf? Müssten wir dann fragen, um auch den Platz des Dienstes in dieser Zeit, in dieser Welt zu erkennen. Er hielt und hält sich auf bei den Bedürftigen, bei denen, die nach Seelenheil verlangen, bei den Schwachen, bei den Elenden, bei den Unterdrückten, den Verfolgten, den geistlich Armen. Wir lesen auch in Lukas 14, Abvers 21, wo ja zunächst angesehene Leute eingeladen waren, die dann aber absagten, geht an die Hecken und Zäune, führt die Armen herein, die Krüppel, die Lahmen, die Blinden. Da ist Jesus bei den Bedürftigen. Wer mir folgen will, der soll da sein, wo ich bin, bei den Bedürftigen. Nicht in der Selbstverwirklichung des eigenen Lebens, auch nicht in den Schönheiten dieser Welt, die es vielleicht für viele einzunehmen gilt und darin eine gewisse Sicherheit zu suchen gilt, sondern da, wo alles schwach und elend zugeht, da, wo ein offenes Herz, ein Verlangen nach Hilfe vorliegt, da ist Jesus. Da sollen wir sein. Jakobus schreibt das auch in seinem Brief im ersten Kapitel, Vers 27 und sagt, was ist denn eigentlich ein Gottesdienst? Ein vernünftiger Gottesdienst, wenn ihr Gott dienen wollt, ist, die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal, das Wort Trübsal dürfen wir dabei nicht überlesen, zu besuchen. Da, wo es Elend zugeht, und von der Welt unbefleckt erhalten. Das ist Jesus dienen. Das ist der Ort, wo er ist und wo wir auch sein sollen. Paulus griff das später auf in seinem ersten Brief an die Korinther und sagt, schaut doch mal bitte unter euch nach. Wen hat denn der Herr eingeladen zu seiner Gemeinde? Wen konnte er einladen? Ja, das sind nicht die Hohen, das sind die Schwachen. Das, was nichts gilt vor der Welt, das hat Gott erwählt. Das sind nicht die Verständigen, sondern die Einfachen, die Bedürftigen. An dem Platz finden wir Jesus immer. Die Art des Dienens soll so sein, wie der Herr selbst es tat, in Demut und in Treue. In Lukas 22 sprach er zu seinen Jüngern, obwohl ich doch der Herr bin, und ihr sagt recht daran, bin ich unter euch wie ein Diener. Und noch vor seinem Leiden, bevor der Herr Jesus nach Jerusalem ans Kreuz ging für uns, zeigte er das deutlich seinen Jüngern in der Fußwaschung. Er, der Meister, band sich eine Schürze um und beugte sich vor den Menschen, um deretwillen er leiden musste. Er beugte sich vor den Sündern, um ihnen die Füße zu waschen, die ihm ja, ich will es mal so sagen, das Los des Kreuzes eingebrockt haben. Demut, Art des Dienens. Auch in Matthäus 20 sagt der Herr, so jemand will gewaltig sein, der sei aller Diener. Der sei aller Diener. Ich bin davon überzeugt, dass der Herr Jesus im Kreise der Jünger bei der Fußwaschung jedem eine vernichtende Predigt hätte halten können. Er hätte alles aufdecken können, was da so drin ist in den Menschen. Welche Sünden der Einzelne getan hat, die er nie gesagt hat, hat er aber nicht gemacht. Er diente ihnen. Merken wir Menschen neigen ja oft dazu, rechthaberisch mit dem Nächsten zu reden, ihm seine Schwachheiten aufzuzeigen und vorzuhalten. Aber der Herr Jesus sagt, wer mir folgen will, der sei mein Diener in der Art, wie ich es bin. Er diene dem Nächsten. Das ist das Höchste. Der Apostel Paulus, der ein Herrschtyp war, ein dominanter Typ, der sich ja aufschwang, die Gemeinde Jesu zu verfolgen und glaubte, Gott einen Gefallen zu tun, lernte, dass dieser Weg des Gottesdienstes falsch ist, aber der Weg der Demut der richtige. Und er schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther wiederum, man halte uns für nichts anderes als Diener Gottes. Bitteschön. Diener, mehr wollen und sollen wir nicht sein. Haushalter über mancherlei Geheimnisse Gottes. Und was verlangt man von einem Haushalter? Treue. Dienen in Demut und Treue. So konnte er dann auch von einem Glaubensmann, dem Epaphras, schreiben in Kolosser 1, Vers 7, er ist ein treuer Diener Christi für euch. Dieser Glaubensbruder hatte Anteil an der Gründung der Gemeinde zu Kolossä. Und dann sagt der Herr Jesus, wer mir so dienen wird, den wird mein Vater ehren. Mit anderen Worten, da sind die Schleusen des Himmels geöffnet und Ströme des Segens fließen herab, um noch einen besseren Dienst vollführen zu können. Wer mir so dient, von dem wird das Zeugnis freigesetzt, dass Gott wahrhaftig ist, weil der Segen Gottes in Fülle bei ihm sichtbar geworden ist, in Wort, Werk und Wesen. Im Psalm 101 ruft auch der Herr seinem Volke zu und sagt, ich habe gerne fromme Diener. Es steht nicht da, ich habe gerne Diener. Das wäre auch schon ganz gut. Aber ich habe gerne fromme Diener. Das heißt also einfältige Diener, die sich abhängig machen von ihrem Herrn. Wir können dazu noch ein Beispiel lesen, was wir ja alle in irgendeiner Weise kennen. Diese Berufung des Samuel, der ja noch ein Knabe war und sollte in Israel zum Segen für das Volk gesetzt werden, als durchlässiger Kanal des Redens Gottes gebraucht werden. Und der Herr rief ihn dreimal. Samuel, Samuel, 1. Samuel 3. Und jedes Mal stand dieser kleine, junge Samuel auf und sagt, hier bin ich. Und ging zu Eli und sagte, du hast mich gerufen. Und er sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Samuel, Samuel, hier bin ich. Aber Gott redete nicht weiter. Bis Eli merkte nach dem dritten Mal, das ist der Herr, der dich da ruft. Wenn er dich wieder ruft, dann musst du sagen, rede, dein Knecht hört. Und wieder wurde er gerufen. Da hat er nicht nur gesagt, hier bin ich, sondern rede, dein Knecht hört. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, wir sagen zwar, Herr, hier bin ich, aber wir sind oft nicht willig zu hören, was er sagt. Natürlich sind wir Christen. Natürlich bekennen wir Gott in Jesus Christus. Aber kann er uns noch gebrauchen, indem er uns eine Botschaft anvertraut? Und erst als Samuel sagte, rede, dein Knecht hört, ich will gerne annehmen, was du sagst, ich will mich gerne korrigieren lassen, ich will gern die Botschaft, die du auch weitergeben willst, zum Lobe deines Namens empfangen. Dann bekam er das Wort, wie es mit Israel weitergehen sollte. Und als Eli das später herausbekam von Samuel, musste er bekennen, es ist der Herr. Er tut, was ihm wohlgefällt. Es ist der Herr. Rede, Herr, dein Knecht hört. Wer mir folgen will, wer mir dienen will, der sei dort, wo ich bin. Und höre, was ich ihm sage. Es ist so etwas Entspannendes auf der einen Seite, dass wir keine Verantwortung übernehmen müssen über den Dienst, der getan werden muss, weil Gott ihn selbst sich vorgenommen hat. Aber es ist eine hohe Form der Hingabe zugleich an ihn, um mit eingesetzt zu werden durch ihn an seinem Werk für sein Reich. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Das wird keine Frucht bringen. Aber wer sein Leben in den Tod gibt, er stirbt, da wird es viele Früchte bringen. Der Herr Jesus sagt, wer sein Leben auf dieser Welt hasst, wer es selber für sich nicht wertvoll hält, außer wertvoll in Christus, der wird fruchtbar sein. Der wird vom himmlischen Vater geehrt. In dieser Passionszeit werden wir also neu daran erinnert, wem wir angehören und wem wir dienen wollen und sollen und dürfen. Für wen wir uns ganz entscheiden können. Und wer sich hier ganz für Jesus Christus entscheidet und ihm hier dient, was darf der? Der darf ihm auch in der Ewigkeit dienen. Schließen wir eine Offenbarung. Dass diejenigen, die ihm angehören und ihm folgten in der Zeit, wunderbare, herrliche Aufgaben kriegen in der Ewigkeit und weiter dem lebendigen Gott dienstbar sein dürfen. In Offenbarung 7, Vers 14. Herr, du weißt es, woher diese gekommen sind, die mit weißen Kleidern angezogen sind. Diese sind's, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Stuhl sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf sie fallen, die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten im Stuhl oder Thron wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wer hier dem Herrn dient, darf ihm weiter dienen in Ewigkeit. Die Frage bleibt ja doch im Raum stehen, inwieweit will ich mein Leben gerade auch in dieser Passionszeit neu Jesus übergeben und in seinen Tod geben, damit ich mit ihm leben kann. Ein Mädchen wurde gefragt durch den Pastor: Möchtest du überhaupt zu Jesus kommen? Hast du dir schon den Zeitpunkt überlegt? Du bist jetzt vielleicht 15. Wann willst du dein Leben Jesus geben? Wenn du 30 bist? Oh nein, sagt sie, dann könnte ich ja bis dahin schon gestorben sein. Ich will noch nicht verloren gehen. Gut, dann sagen wir vielleicht 10 Jahre. 5 Jahre? Wann willst du dein Leben Jesus geben? Überlege das. Sie sagt, ich hoffe, dass es früher geschieht als diese Angabe der Zeit. Gut, dann sagen wir vielleicht 12 Monate. Willst du dann dein Leben Jesus übergeben? Ganz, um ihm zu dienen? Ist ja nur ein Jahr. 12 Monate. So lange kannst du ja dein Leben den Geist dieser Welt aussetzen und indirekt dem Widersacher Gottes dienen und dann bekehrst du dich, nicht? Oh nein, sagt sie, vielleicht werde ich auch diese Zeit nicht mehr erleben und dann werde ich in den Abgrund, in das Verderben gehen. Ich glaube, sagt sie, ich tue es lieber jetzt. Lieber jetzt. Lieber heute. Ich will mit meinem Heiland sterben, damit ich mit ihm lebe und ich will ihm dienen. Ich möchte heute Jesus, meinen Heiland, kennenlernen. Möge der Herr schenken, dass auch das uns bewegt, das heute der Gnade. Freut euch mit Jerusalem. Amen. Amen. Lasst uns beten. Heiliger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich zu uns herabgeneigt hast, um uns zu dir heraufzuziehen in Jesus Christus. Wir danken dir, dass du uns erinnerst daran, wie wertvoll wir in deinen Augen sind, dass wir uns nicht mehr selbst überlassen sind und sein müssen, sondern, Herr Jesus, in deiner Nachfolge stehen dürfen, der du für uns alles vollbracht hast, was nötig war, damit wir als Gerettete dir dienen können. Habe Dank, dass du uns dein Kreuz wieder neu vors Herz malst und zeigst, wie elend die Sünde aussah und aussieht. Aber wie herrlich das Leben der Auferstehung auch ist. Und so schenke doch, dass der Entschluss in unserem Herzen tief und neu und gegründet wird, dir zu folgen, dahin, wo du bist, um dir zu dienen und vom Vater geehrt zu werden. Dass Ströme lebendigen Wassers aus der Ewigkeit in die Zeit fließen. Wir wollen dir verpflichtet sein und bleiben. Im täglichen Beruf, in der Familie, an dem Platz der Verordnung, den du uns gegeben hast. Ja, den Platz in der Gemeinde, wo wir einander annehmen und segnen dürfen in deinem Namen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns dazu verhilfst. Und bitten aber auch für diejenigen unter uns, die noch keine Entscheidung gefällt haben, dir nachfolgen zu wollen, dass sie diese Entscheidung nicht hinausschieben, sondern heute den Tag des Heils, den Tag der Gnade ergreifen. Du bist da. Und ich danke dir, dass du sie jetzt anrührst und segnest, dass sie ihr Leben getrost in deine Hand legen. Denn du bist auch für sie gestorben und für sie auferstanden, hast für sie das ewige Heil erworben. Wir beten dich darüber an. Amen. Amen.